Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Im Haus der nationalen Minderheiten in Prag ist derzeit eine Ausstellung betitelt Vertreibung und Neubeginn zu sehen. Die Ausstellung zeigt Porträts und erzählt die persönlichen Lebensgeschichten von etwa 20 der nach dem Zweiten Weltkrieg aus Jablonec nad Nisou Vertriebenen, die sich mit ihren Eltern in Kaufbeuren ansiedelten. In Kaufbeuren-Hart wurde ein Zentrum der Glasindustrie gegründet, wo viele der Einwanderer ihr in Jablonec erlerntes Handwerk fortgesetzt haben. Die Bilder sind ein Werk des Fotoclubs Kaufbeuren, der verschiedene Personen porträtiert und deren Geschichte von der Vertreibung bis zum heutigen Leben in der neuen Heimat dokumentiert. Die Ausstellung wurde zunächst in Neu-Jablonec und Jablonec gezeigt und jetzt, insbesondere dank Frau Petra Laurin aus Jablonec an der Neiße und Irene Nowak, Vorsitzende des Verbandes der Deutschen und Freunde der deutschen Kultur, im Haus der nationalen Minderheiten in Prag installiert ist. Mit Irene Nowak sprach Jarmila Vankeová.
V Domě národnostních menšin v Praze je v současnosti k vidění výstava s názvem Vyhnání a nové začátky. Výstava prezentuje portréty a životní příběhy asi 20 lidí vyhnaných po druhé světové válce z Jablonce nad Nisou, kteří se svými rodiči usadili v Kaufbeurenu. V Kaufbeurenu Hart pak bylo založeno centrum sklářského průmyslu, kde mnoho přistěhovalců uplatnilo řemeslo, které se naučili v Jablonci. Vystavené obrazy jsou dílem fotoklubu Kaufbeuren, zobrazují různé osobnosti a dokumentují jejich historii od vyhnání až po dnešní život v nové vlasti. Výstava byla k vidění v Neu-Jablonec i v Jablonci a nyní díky Petře Laurin z Jablonce a Ireny Nowak, předsedkyně Sdružení Němců a přátel německé kultury, nainstalovaná také v Domě národnostních menšin. S Irenou Nowak hovořila Jarmila Vankeová.
Frau Nowak, die Porträtierten waren im Kindesalter, wenn sie von Jablonec damals nach 1945 nach Neu-Jablonec, nach Kaufbeuren übersiedelt waren, gemeinsam mit ihren Eltern. Sie mussten wahrscheinlich hart arbeiten, um im neuen Land Fuß zu fassen und sich zu behaupten oder durchzusetzen, nicht wahr?
Ja, genau so war es. Es waren damals kleine Kinder, dessen Eltern eine neue Heimat von nichts im Ausland aufbauen mussten. Dazu noch, es war nach dem Krieg und in einem Gebiet, wo Glasindustrie nicht bekannt war und wo man keine Erfahrungen damit gehabt hat. Und die Einheimischen haben sich gewundert, was man mit Glasknöpfen und Bijouterie jetzt nach dem Krieg anfangen kann.
Aber es war in Allgäu, waren die Allgäuer freundlich und entgegenkommend? Hatten sie Verständnis für ihre Geschicklichkeiten?
Das war bestimmt nicht einfach und nicht alle haben ein Verständnis gehabt. Es war auch in der Schule für die Kinder schwierig. Sie haben dann zwar eine selbstständige Schule in Neu-Jablonec, wo dann eben nur die Vertriebenen reingegangen sind, gehabt, aber sie mussten sich auch natürlich integrieren. Das war schon ein Prozess, was sie mitmachen mussten.
Kennen Sie persönlich einige der Familien, die hier abgebildet sind oder deren Mitglieder hier abgebildet sind?
Ich kenne mehrere persönlich, weil wir kommen ja nach Neu-Jablonec jetzt öfters. Und ich kenne besonders gut die Familie Blaschke, die sich eine richtige große Werkstatt eingerichtet haben, wo sie auch bis heute noch Perlen wickeln. Und die Frau Singer, die ihren 90. Geburtstag in ihrer Geburtsstadt in Gablonz voriges Jahr gefeiert hat.
Wahrscheinlich waren es insgesamt handgeschickte Leute, und die über viele Fertigkeiten verfügten. Und das war wahrscheinlich auch zum Teil ihr Glück, sodass sie das auch in dem neuen Milieu entwickeln konnten, nicht wahr?
Das bestimmt, aber wie gesagt, sie mussten ganz vom Anfang anfangen und mussten sich neue Hütten, Glashütten einrichten, haben am Anfang aus verschiedenen Abfallmaterial Sachen produziert, und so haben sie dann weiter auch die Existenz aufgebaut.
Und wie verhält es sich um die Unterkunft? Ich habe gelesen auf manchen Bildern, dass manche Familien auch kleine Häuschen zugeteilt bekommen haben. Oder war das auch oftmals auch provisorisch oder auf eine Zeit lang irgendwo ein Obdach bei Freiwilligen oder wo die Häuser leer waren?
Na, am Anfang war das so, dass es solche große Baracken gab, dort wo eben diese Mülldeponie war. Das war nicht nur in Neugablonz, das war auch an anderen Stellen. Wir beschreiben das auch in unserer Ausstellung Schicksale der Deutschen aus dem Isargebirge, wie diese Leute angefangen haben. Und erst später hat man dann diesen Stadtteil Neugablonz eingerichtet, wo sich die Leute eigene Häuser gebaut haben oder wo dann von der Stadt Mietshäuser gebaut wurden, wo sie eine Wohnung zugeteilt bekommen haben. Aber am Anfang wohnten in diesen Baracken manchmal mehrere Familien zusammen in einem Zimmer, bevor sie eine richtige Wohnung bekommen haben.
Wissen wir, wie die Kinder von den Mitschülern in der Schule aufgenommen worden?
Es war unterschiedlich. Es war von Ort zu Ort unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass einerseits es waren Zuwanderer, die sehr arm waren, aber andererseits gab es auch Leute, die denen geholfen haben, die sie unterstützt haben und bei denen ein Verständnis bestimmt für sie war.
Haben Sie sich der angepasst, dass heutzutage kaum Unterschiede zu merken sind, oder gibt es gewisse spezifischen Merkmale, die über die Sudetendeutschen oder die Gablonzer in diesem Falle immer aussagen? Zum Beispiel, sie trägen in ihren Gärten nicht nur Blumen, sondern bis heute Gemüse und Ähnliches mehr.
Sie haben sich in dem Sinne wirklich angepasst und sie werden auch anerkannt. Wir haben ja bei der Ausstellung auch den Oberbürgermeister von Kaufbeuren gehabt, der sie sehr gelobt hat. Und vielleicht kann man es erkennen, dass es Sudetendeutsche sind, manchmal an der Sprache noch ein bisschen. Wenn sie miteinander sprechen, dann haben sie doch noch ein bisschen diesen Dialekt erhalten, besonders also die noch in Gablonz geboren sind, dessen Kinder wahrscheinlich nicht mehr. Aber selbst diese Generation, die auch bei der Ausstellung ist, die Porträts dieser, die können noch baurisch, also da kann man es erkennen, und ansonsten glaube ich, dass sie wirklich schon angepasst sind und dass man keine großen Unterschiede sieht.
Obwohl es sich bei den Porträtierten um ältere Leute handelt, zum Beispiel Jahrgänge 1928 bis 1940 und dazwischen, ist es für sie typisch, dass sie breit gefächerte Interessen und Freizeitaktivitäten haben. Manche beschreiben Wanderungen in Allgäu, Handarbeiten. Zum Beispiel ganz entzückt hat mich Frau Annelies Vorbach, die an ihrer Handarbeit, nämlich dem Stricken, sehr herzlich lacht. Das heißt, dass sie Optimisten sind, manche turnen. Oder was war da noch? Also meistens Ausflüge oder auch Handarbeiten männlicher Art, wie zum Beispiel Maschinenbau und so weiter.
Ja, das haben sich die Leute halt so eine Beschäftigung gefunden. Vielleicht, was auch zu Hause sie mit den Eltern schon als Kinder gemacht haben, was sie gerne gemacht haben. Und dieser Optimismus ist bei diesen Leuten wirklich ganz zu bewundern. nach dem, was sie alles mitgemacht haben. Vielleicht gerade deswegen, weil sie so viel mitgemacht haben, dass sie von Anfang anfangen mussten. Dann sind sie froh, dass sie das erreicht haben, geschafft haben und haben in sich einen Optimismus und bestimmt nicht eine Rache oder irgendwelche Bedenken.
Irena Novák hovořila o tom, jak se lidé vyhnaní z Jablonce zžívali s novým prostředí Kaufbeurenu a jak zde byli přijímáni. Zmínila, že na jedné straně se Jablonečtí museli asimilovat v novém městě, na stranu druhou ho ale obohatili vlastními zkušenostmi, konkrétně výrobou skleněné bižutérie, která se do té doby v Kaufbeurenu neprovozovala. Dnes je Kaufbeuren svou bižutérií známý. Jablonečtí vysídlenci město také rozšířili o novou čtvrť, kde si stavěli své domy a nazvali ji Neugablonc. Zatímco první generace Němců z Jablonecka byla od kaufbeurenských usedlíků rozeznatelná třeba podle jabloneckého dialektu a některých zvyků, jejich děti se už od původních obyvatel města prý prakticky ničím neliší.
Sousedé! Zum Schluss der Sendung haben wir noch ein wenig Zeit. Deswegen bringen wir Ihnen wieder ein interessantes Jubiläum. Diesmal ist es der Maler Johannes Philipp Josef Bochenek. Bochenek wurde am 2. Mai 1831 in Hultschin geboren, als drittes von 8 Kindern des Tischlers Andreas Bochenek. Schon seit seiner Kindheit hat der junge Bochenek gerne gezeichnet. Der Schulinspektor merkte sein Talent und der katholische Dechant Richter empfiehlt den Jungen fürs Studium an der Kunstschule. Die Familie hatte jedoch dafür kein Geld und deswegen lernte Johannes zuerst als Tischler bei seinem Vater. Gleichzeitig malte er mit der Hilfe des örtlichen Porträtisten Stein Bilder, nicht nur für sich selbst, sondern auch im Auftrag. Damit hat er Gelder gespart, mit denen er im Jahre 1849 in Berlin an der Kunstakademie studierte. Während des Studiums bekam Bochenek mehrere Würdigungen, ein Stipendium und einen großen Staatspreis, welcher mit 1500 Taler brachte. Für dieses Geld, wie es damals bei den Malern üblich war, ging Bochenek nach Italien, um das Malen weiter zu studieren. Dort blieb er 4 Jahre. In Italien lernte er einige deutsche Maler aus der Nazarenerschule, die sich mit der christlichen Kunst der Spätgotik und Frührenaissance inspirierten. Aus Italien kehrte Johannes Bochenek nach Berlin, wo er sich niederließ und heiratete. Er malte vor allem Bilder mit religiösen Motiven, sehr beliebt war er auch als Porträtist. Er malte sogar den Kaiser Wilhelm II. Oder den Papst Pius X. Bochenek widmete sich auch der Theorie und Philosophie der Kunst, über die er Vorträge hielt und gab darüber 2 Werke heraus. Kanon aller menschlichen Gestalten und ihr Tiere und das Gesetz der Formschönheit. Mit seinen Kunst- und Theoriearbeiten genoss er große Anerkennung. Er war zum Beispiel Mitglied der römischen Kunstgesellschaft. Bochenek kehrte regelmäßig ins Hultschiner Ländchen heim, wo er mehrere Bilder mit religiösen Motiven malte. Johannes Bochenek starb am 3. Dezember 1909 in Berlin. Seine Bilder kann man zum Beispiel in der Kirche in Buslawitz, in der Pfarrkirche in Hultschin, in der Pfarrkirche in Troppau-Kathrain und an weiteren Orten in Nordmähren und Schlesien sehen.
A na závěr pořadu nám zbývá ještě trochu času na připomenutí zajímavého výročí. Tentokrát to bude malíř Johannes Philipp Josef Bochenek. Narodil se 2. května 1831 v Hlučíně jako třetí z 8 dětí stolaře Andrease Bochenka. A mladý Bochenek už od dětství výborně maloval. Jeho talentu si povšiml školní inspektor a katolický děkan Richter a radil dát chlapce do umělecké školy. Bochenkovi na něco takového ale neměli peníze a tak se Johannes vyučil otcovu řemeslu. Zároveň ale za podpory místního portrétisty Steina maloval, a to nejen amatérsky, ale také na zakázku. Našetřil si tak peníze, díky kterým mohl v roce 1849 odejít studovat na Akademii výtvarných umění do Berlína. Během studia Bochenek získal několik cen, stipendium a také velkou státní cenu, která představovala 1500 dolarů. Za ně se vydal, tak jak to tehdy bylo u malířů zvykem, na studijní cestu do Itálie, kde zůstal asi 4 roky. Seznámil se tu se skupinou německých nazarénských malířů, kteří se inspirovali křesťanským uměním pozdní gotiky a rané renesance. Z Itálie se Johannes Bochenek vrátil do Berlína, kde se oženil a usadil. Maloval tu především obrazy s náboženskými motivy. Velmi oblíbený byl také jako portrétista. Portrétoval dokonce i císaře Viléma II. Nebo papeže Pia X. Bochenek se ale zároveň věnoval teorii a filozofii umění, o kterých přednášel a také napsal 2 spisy. Jeden se jmenoval Pravidla všech lidských a zvířecích postav a druhý Zákon tvaru krásy. Svým výtvarným uměním i teoretickými pracemi si vysloužil značné uznání. Byl například členem prestižní římské umělecké společnosti. Bochenek pravidelně navštěvoval rodné Hlučínsko, kde namaloval řadu obrazů, především na